Borja Moll, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, das Jahr, ja, das Jahr, das ist ein Einstieg, oh je. Ja, das Jahr neigt sich zu Ende. Was wiederum bedeutet, wir haben gerade mal nachgezählt, 43 Podcasts hinter uns gebracht, die wirklich, glaube ich, sehr abwechslungsreich für uns zumindest waren. Ich hoffe, den ein oder anderen Zuhörer auch. Und deswegen haben wir uns entschieden für den heutigen Podcast, der auch gleichzeitig der letzte diesen Jahres ist, weil wir jetzt beide in die Weihnachtspause gehen. Ich sage jetzt mal die wohlverdiente Weihnachtspause, hoffe ich doch, und dann erst im Januar zurückkehren.
Im Kontext des Lockdowns auch ein Podcast-Verbot. Das wissen wir nicht. Also wir nehmen den Podcast ja am Dienstag vor dem harten Lockdown auf und wer weiß, ob wir jemals wieder podcasten dürfen.
Das stimmt, wobei ja wir auch jetzt schon gelernt haben in unterschiedlichen Räumen. Auch heute sind wir wieder zwar im gleichen Haus, aber ein ganzes Stockwerk trennt uns. Also du sitzt auf meinem Kopf sozusagen. Ja, du sitzt über mir, so wie sich das gehört. Genau. Also die Hierarchien werden in dem Haus natürlich eingehalten, deswegen sitzt du ein Stockwerk höher. Aber lass uns mal zurückkehren zum Beginn des Jahres. Im Januar waren zahlreiche Neujahrsempfänge, die noch ganz normal stattgefunden haben. Du warst sogar in München beim Neujahrsempfang des bayerischen Ministerpräsidenten, also das ist ja auch dein liebster Freund, der Markus Söder, dem du ja das ganze Jahr auf die Stange gehalten hast. Nächstes Jahr wird es wohl nichts werden mit einem Neujahrsempfang. Und du warst auf dem Neujahrsempfang in Nürnberg natürlich, der letzte Neujahrsempfang, den Uli Mali ausgerichtet hat.
Da hast du jetzt nur die zwei sozusagen prominentesten Empfänge genannt. Ich war auf vielen Neujahrsempfängen ein Berufsschicksal, über das ich gar nicht mal jammere. Ich bin aber ganz ehrlich auch nicht traurig, dass es mal eine Neujahrsempfangspause geben wird 2021. Corona ist natürlich durch nichts schön zu reden, aber die Begleiterscheinungen sind nicht immer nur die schlechtesten. Aber solche Empfänge haben ja immer den Effekt, sich auszutauschen mit anderen Menschen und die 1,5 Stunden in der Watteschleife, bevor ich demütig meinem Landesherrn und dessen Gattin die Hand schütteln durfte, habe ich natürlich in bester Erinnerung. Da gab es nette Gesprächspartner, die ich so nie kennengelernt hätte. Beispielsweise habe ich lang mit einem Audi-Manager mich ausgetauscht, der mir viel über die Krisen bei VW und Audi erzählt hat, hätte ich nie was drüber erfahren.
Und seitdem fährst du einen Audi als Dienstwagen?
Naja, ich bin irgendwie, ehrlich gesagt, ohne besonderen Grund folgt bei mir ein VW auf den anderen. Also,
okay.
Vom Polo über Touran zu Passat, also alles ist keine irgendwie herausragenden Modelle. Also vielleicht gibt es die bei VW gar nicht, null Ahnung. Aber nee, ich bin tatsächlich dem Volkswagen treu geblieben.
Also keine bayerische Treue, sondern du bist dann eher bei den Niedersachsen beheimatet. Aber gut.
In dem Fall eher bei den Niedersachsen, aber ich glaube, das hat gar nicht mehr die Relevanz. Wer weiß, wo die Kisten wirklich gebaut werden.
Das aber das stimmt allerdings.
Wie sie gebaut werden, da hat dieser Audi-Manager mir viel erzählt. Wäre im Grunde ein Grund, sofort aus dem Auto auszusteigen. Der geht jetzt in Ruhestand, deswegen hat er so offen gesprochen. Aber wir wollen mal den Neujahrsempfang.
Ja, bleib mal, das finde ich gar ganz, ganz spannend. Warum wäre es ein Grund, sofort aus dem Auto auszusteigen? Was hat er gesagt?
Der hat so ein bisschen erzählt von diesen, wie soll man sagen, Verstrickungen der Konzernspitze, die Affären, die es ja gab in diesem VW-Dachkonzern, wo dann auch Audi dabei war. Auch da hat er einen Vorstandsvorsitzenden mal gewechselt. Und ich war ja immer, ich bin ja tatsächlich in vielen Bereichen wirklich ein naiver Mensch. Ich habe gedacht, so ein solides, deutsches, großes Unternehmen ist irgendwie total sauber geführt und es sind anständige Jungs, die vollkommen zu Recht 1, 2, 3, 4 oder noch mehr Millionchen einkassieren, aber das ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen bei mir. Auch da geht es sehr menschlich zu. Und aber das nochmal, Neujahrsempfang war es Thema, eine schöne Begleiterscheinung. Der von Ulrich Mali war ja der letzte. Auch da muss man sagen, wer hätte es gedacht, das war einer seiner letzten öffentlichen Auftritte. Also er hat ja dann Abschied hinlegen müssen, für ja nur, weil ich nichts kann, der sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Jetzt ist er irgendwie ganz weg. Gibt manchmal launige Interviews, dass er im Ruhestand nichts vermisst und seinen Keller und sein Dachgeschoss aufräumt. Kann man glauben, muss man nicht glauben. Markus Söder, der hat ja kein Problem mit der Abstinenz, dass keine Empfänge stattfinden. Der hockt jeden Abend in irgendeiner Talkshow. Also von
genau.
Den stellt es, also, glaube ich, am wenigsten.
Mehr Präsenz geht wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Aber hätte man sich das, also wenn man sich mal überlegt, Januar diesen Jahres, gerade mal 11 Monate her, und der Virus war ja in China schon gut zugange, und wir standen sozusagen kurz vor dem Höhepunkt der Faschingssaison. War das bei den Empfängen irgendwie schon Thema oder war das alles noch Friede, Freude, Eierkuchen, Sorglosigkeit?
Ja, Friede, Freude, Eierkuchen kann man nicht anders sagen. Auch das ohne jeden Vorwurf, also mich eingeschlossen. Die wenigsten, abgesehen von Vorzeigevirologen, auf die damals noch keiner gehört hat, haben dieses Thema ja in irgendeiner Form ernst genommen. Es war schon klar, da ist was Blödes und es schwappt gerade so ein bisschen über. Aber dass es diese Dimension annimmt, never ever. Und wer das Gegenteil behauptet, der lügt. Außer, ich nehme nochmal die Virologen aus, die haben es vielleicht erahnen können. Ich gehe so weit, dass all das, was die letzten Wochen da nochmal passiert ist mit Corona, auch keiner vorausgesehen hat. Sonst hätte die Politik ja ganz anders reagiert nach der Sommerpause, also nach der Corona-Maßnahmen-Sommerpause. Da war ja im Grunde alles, fast alles erlaubt. Also ich glaube, dieses Virus hat Zeug, uns mächtig zu überraschen. Und das hat es am Jahresanfang auch gehabt.
Das ist wohl wahr, ja. Jetzt war aber am Jahresanfang, war natürlich, glaube ich, das große Thema wirklich die, zumindest in den kommunalpolitischen Kreisen, die Kommunalwahl, die ja dann im März stattgefunden hat, zum Teil dann schon unter erschwerten Bedingungen, zumindest die Stichwahl, die ja dann als reine Briefwahl durchgeführt wurde. Was würde ich dann, jetzt muss er im Nachhinein nochmal, du warst ja eh jemand, der immer gesagt hat, naja, es wird richtig knapp, das haben viele in Nürnberg gesagt, aber hast du jetzt mal, blick mal tief in dein Herz hinein. Hast du geglaubt, dass Markus König der Oberbürgermeister von Nürnberg wird?
Ja, das habe ich tatsächlich geglaubt, weil ich habe das ein paar Mal auch im Podcast, glaube ich, gesagt, weil am Ende es keine inhaltliche Entscheidung ist. Also da waren sich die auch viel zu ähnlich. Also zwischen Thorsten Brehm und Markus König passen nur wenige Blätter Papier, wenn es um inhaltliche Differenzen geht. Es war die Entscheidung, welchen Typ Politiker möchte ich an der Spitze haben, und da hat es Parteibuch, das hat die Wahl bewiesen, ja, ehrlich gesagt, null Relevanz gehabt. Die Menschen haben sich für den Markus König mehrheitlich entschieden, keine Mega-Mehrheit, aber dann doch eine solide, weil sie einfach gesagt haben, ich will lieber den, der sozusagen nach außen hin ein bisschen entschiedener, entschlossener, vielleicht auch sympathischer rüberkommt als der Thorsten Brehm, der garantiert kein unsympathischer Mensch ist, aber der jetzt einfach, ich werfe ihm das nicht vor, nicht die Attitüde hat, überall dort, wo er ist, sofort als Sunnyboy begrüßt zu werden. Und das ist der Unterschied zu Markus König. Und wenn man sich die letzten Wahlen so ansieht, gibt immer Ausnahmen, aber ganz generell Kommunalwahlen, aber auch andere Wahlentscheidungen, der Typus, der gewählt wird, der geht immer mehr, ich sage jetzt mal, in die Richtung. Das ist auch ohne jeden Vorwurf, das ist eine Entscheidung der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler. Die Leute wollen schon auch jemanden haben, der nicht nur grundsolide Politik macht, sondern den man auch gerne da vorne stehen sieht, dem man vielleicht auch mal gerne zuhört. Wir hatten ja sozusagen den Idealtypus in dieser Stadt Nürnberg, den Ulrich Mali, der quasi alles verkörpert hat. Also, eloquent, Schwiegersohn-Typ, irgendein Mensch, genau. Vielleicht ein Schwiegervater-Typ, aber immer einer, der super gut ankam, rhetorisch brillant. Partei war ehrlich gesagt wurscht. Gibt ja in Nürnberg keine 2/3 SPD-Anhänger, und aber 2/3 der Menschen haben Ulrich Mali gewählt. Also ja. Im Grunde hat das einen Trend antizipiziert.
Ich meine, Nachtrocken ist ein bisschen sinnlos natürlich, aber trotzdem gehört es zu unserem Geschäft ja dazu. Wir haben ja immer wieder auch mal drüber gesprochen, ob nicht Christian Vogel der bessere Kandidat gewesen wäre. Er ist jetzt nicht unbedingt der Typus von smarter Schwiegersohn, aber er ist eloquent und er war natürlich deutlich präsenter in der Öffentlichkeit. Hätte Christian Vogel dem Markus König besser beikommen können oder wäre die CSU dann ganz anders aufgetreten?
Letzteres ist, glaube ich, richtig. Ich behaupte, dadurch, dass die SPD ja in Vorlage gegangen ist, hat es die CSU noch mal leichter gehabt. Sie konnte sozusagen ihren Kandidaten als im Lichte dessen präsentieren, was die SPD aus dem Hut gezaubert hat. Und es ist kein Geheimnis, dass Markus Söder vor Christian Vogel großen Respekt gehabt hat. Markus Söder saß zufälligerweise bei uns in der NN-Redaktion. Damals gab es noch echte Interviews in echten Konferenzzimmern ohne Masken. Und just in dem Moment wurde die Entscheidung der SPD bekannt gegeben, dass Thorsten Brehm der OB-Kandidat sein soll. Und Söder ist absoluter Profi, weiß jeder, aber die Erleichterung, die war ihm nun sehr deutlich anzusehen. Also die hatten sich so ein bisschen auf Christian Vogel eingestellt und wie dann die Wahl wirklich ausgegangen wäre, das ist Kaffeesatzleserei, aber die CSU hätte sich garantiert schwerer getan, weil der Christian Vogel ja einer ist, der schon die Menge gut ansprechen kann, der auch bewiesen hat, dass er ein echter Macher ist mit im Grunde den höchst undankbaren Aufgaben. Söhr, das hat er übernommen. Ich sag mal, da war das ich übertreibe ein bisschen, ein Trümmerhaufen und hat einen sehr geordneten Servicebetrieb übergeführt und so weiter und so fort. Also
selbst den Schneeeinbruch kriegt er noch einigermaßen hin, ohne dass die ganze Stadt wochenlang in höchster Empörung ist.
So ist es. Kein Mensch schreibt mehr über die Schneemassen in Nürnberg, weil die,
und die Gänse,
können, weggeräumt sind. Genau, selbst die Gänse hat er ja irgendwie gut überlebt. Nee, also nochmal, da wäre die Wahl wahrscheinlich unter anderen Vorzeichen verlaufen. Die CSU hat ja lange gehadert. Sie hat den seriösen Typus OB-Kandidat, was nicht heißt, dass der Gewählte ein unseriöser wäre, seriös und gediegen, den Michael Frieser mal eine Zeit lang durchgespielt, Bezirksvorsitzender. Und hat sie letzten Endes ja dann für den jungen, damals 39 Jahre jungen OB-Kandidaten entschieden.
Und die Rechnung und hat mit dem Wahlsieg dann den Schulreferenten Xell geopfert als Bürgermeister. Das ging auch relativ geräuschlos über die Bühne. Und wir haben jetzt nach wie vor eine große Koalition unter anderen Vorzeichen in Nürnberg. Lass uns mal über die Grünen sprechen, die ja dann kurz vor der großen Koalition ausgeschert sind. Kluges Verhalten. Kann man jetzt wieder raus aus der Opposition raus, eigentlich sozusagen seine, ja, wie soll ich sagen, vielleicht seine die grünen Thesen besser vertreten und besser verkaufen, weil, konkretes Beispiel, Frankenschnellweg, also wenn die Grünen mit eingebunden gewesen wären in die ganz große Rathauskoalition, dann hätten sie diese Kröte, und das ist, glaube ich, eine Kröte, die hätten sie sich vielleicht sogar verschluckt, die hätten sie schlucken müssen.
Die hätten sie schlucken müssen, das stimmt, ja. Aber ob es richtig oder falsch war, das ist echt schwer zu beantworten. Auch wenn es keiner hören mag und alle vehement widersprechen, war es dann halt doch so, dass es sich an einer Personalie entzunden hat. Der Stadtrechtsdirektor Olaf Kuch hat am Ende dann das Fass zum Überlaufen gebracht bei den Grünen. Da gab es auch sicherlich noch andere handfeste sachliche Gründe. Aber es gab eben auch diese Personalie, die für die Grünen einfach nicht akzeptabel war. Und ja, sie haben sich dafür entschieden, zunächst mal ja ohne große erkennbare Veränderungen, dass sie jetzt ein bisschen Oppositionspolitik machen werden, ist nachvollziehbar, wobei die Grünen insgesamt, glaube ich, schon, wie es in diesem Kommunalparlament, das ja kein Parlament ist, wie wir immer wieder hören, üblich ist, sich mehrheitlich durchaus bei vielen Entscheidungen an diese große Koalition anschließen, aber eben auch ein paar Akzente setzen. Ich nenne jetzt mal die Bäume, die für den Konzertsaal, als es ihn denn als Planung noch gab, hätten gefällt werden sollen, rund um die Meistersingerhalle. Da haben sie dann irgendwann auch nicht mehr mitgemacht und sind ausgeschert. Also ich finde es per se nicht bedenklich. Was ich bedenklicher finde, ist, dass diese große Koalition, die es ja dann zwischen CSU und SPD gibt, irgendwie, bin mir nicht sicher, ob das die Innovationsmotoren für die Stadtentwicklung in Nürnberg sind. Aber das, da rede ich mir relativ leicht daher. Ich habe jetzt auch keinen besseren Entwurf. Aber ich hätte es begrüßt, wenn es eine große Koalition mit den Grünen gegeben hätte.
Die Frage ist ja ein bisschen die, wie viel Innovation ist überhaupt noch möglich in diesen Zeiten? Also du hast den Konzertsaal angesprochen, der in dem Fall wortwörtlich sang- und klanglos mehr oder weniger jetzt mal erstmal beerdigt wurde. Also wahrscheinlich erstmal der Anfang einer langen Liste von Projekten, die auf der Kippe stehen werden. Ist ja auch kein Geheimnis, Corona lässt die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen und auch das Füllhorn des Bayerischen Freistaats wird irgendwann mal so weit geleert sein, dass man sich überlegen muss, was man noch tut. Bleiben wir mal kurz noch beim Frankenschnellweg. Da sind sich ja SPD und CSU unisono einig. Es muss, der muss kommen, der Tunnel muss kommen. Und es wird ja mit Engelszungen auch beschworen, wie wichtig dieses ganze Projekt ist. Ich glaube, du siehst es ein bisschen anders.
Ich sehe es anders. Also ich schließe mich dieser schönen Formulierung Dinosaurier-Projekt inzwischen an. Ich halte es nicht mehr für zeitgemäß. Ich bin aber auch grundgelassen. Ich habe, wenn es bei der Rente mit 67 bleibt, noch 14 Berufsjahre vor mir. Und ich bin mir absolut sicher, dass ich, wenn überhaupt das jemals der Fall sein sollte, als Rentner aus purem Interesse mal mich auf diesen dann vielleicht eröffneten Frankenschnellweg begeben werde.
Also du kannst oben drüber. Du wirst drüber marschieren dann mit deinen Enkelkindern wahrscheinlich.
Mit meinem Rollator auf dem frischen Grün, das angepflanzt ist im Westen der Stadt. Genau, also das, dann erinnere ich mich an meine Jugend, dass damals noch der alte Kanal da floss. Genau, so wird es sein, wenn ich mich an irgendwas erinnern kann dann. Aber also das ist zeitlich auf so einer langen Schiene. Gibt jetzt ja jüngst wieder vom VCD, Verkehrsclub Deutschland, radikale Forderungen, dass man sich doch von dem Ganzen komplett verabschieden soll. Und natürlich wird es gebetsmühlenartig wiederholt von CSU und SPD, aber ich sag mal so, das Ding ist noch nicht gebaut.
Dann lassen wir uns mal überraschen. Mach einen großen Sprung, weil ich gehe gleich zu deinem, ist ja auch eins deiner Lieblingsthemen, Reichsparteitagsgelände. Du hast mich auch letzte Woche dann allein gelassen mit dem Architekten, weil du erkrankt bist.
Das war höchst spannend.
Ja, das hängt ja immer auch am Gesprächspartner, vom Gesprächspartner ab. Und der Thomas Glöckner war ja wirklich ein spannender Gesprächspartner. Du hast ihn ja schon vorher mal mit ihm gesprochen gehabt. Also er war ja nicht ohne Grund eingeladen, der gute Mann. Also du streust ganz gern ein bisschen Salz in diese Wunde, die du nach wie vor auch in Nürnberg siehst, oder?
Naja, was heißt Wunde? Also nach den Jahrzehnten des Wegsehens, die durch Nachkriegsgeneration durchaus zu erklären sind, finde ich schon, dass die Stadt die Hausaufgaben gemacht hat. Ich würde mal sagen, bis 2005, 6, 7, 8, 9, 10 auf vorbildliche Art und Weise. Jetzt haben wir halt mal lange Zeit aus meiner Sicht einen Stillstand zu konstatieren. Der Architekt Glöckner hat es ja ein bisschen ähnlich formuliert, dass jetzt irgendwie schon lang nichts mehr passiert ist. Mir fehlt so dieser Impuls fürs Gelände. Der könnte natürlich jetzt kommen durch dieses Thema Kongresshalle und Ateliers für Künstler. Aber insgesamt ist mir aus der heutigen Perspektive, und da nehme ich jetzt mal die Stadt beim Wort, die immer ja sagt, jede Generation muss das für sich neu entscheiden, bei mir ist so ein Umdenken im Gange, würde ich mal sagen. Ich war super glücklich mit dem, was die Stadt so plant. Und mittlerweile denke ich mir, Mensch, dieses Gelände könnte man vielleicht auch tatsächlich noch anders bespielen, ohne dass ich jetzt da den richtigen Entwurf parat hätte. Aber es gab ja so ein paar Ideen. Und ich würde mal wieder eine lebendigere Debatte über den künftigen Umgang mit dem Reichsparteitagsgelände wünschen.
Aber ist das überhaupt noch möglich? Also wir haben ja auch hier Summen im Raum stehen. Ich glaube, da sind wir jetzt bei 85 Millionen, wo die Hälfte über Freistaat und die Bundesregierung, also gibt es ja auch Zusagen. Also ist das nicht alles schon letztendlich erledigt? Ein bisschen hört man das ja auch bei der Kulturreferentin und Kulturbürgermeisterin Julia Lehner auch ein bisschen raus. Also die sagt, naja, das ist doch, wir haben doch ein Konzept und das wird halt jetzt Stück für Stück umgesetzt. Also von einem Umdenken ist doch nicht viel zu spüren, meiner Meinung nach.
Ja, aber ich sage jetzt mal, blöder Vergleich, ich bringe ihn jetzt mal trotzdem. Fußballverein behauptet auch manchmal ein Konzept zu haben und dann geht es irgendwie nicht auf und dann dürfen andere ran oder müssen andere ran. Also ich bin da vorsichtig, man hat ein Konzept und ich hatte hier auch mal eine Idee, wie eine Redaktion in 10 Jahren arbeiten könnte. Die habe ich die letzten 5 Jahre, glaube ich, 10-mal über den Haufen geworfen, weil sich die Begleitumstände verändern. Also ich finde schon, man muss gucken, was tut sich um uns herum. Erinnerungskultur ist ein großes Thema, es ist ein wichtiges Thema, es ist auch ein das meine ich so, wie gesagt, ein attraktives Thema. Das ist ein Standortvorteil. Nürnberg kann dieses Thema wirklich grundsolide bespielen mit innovativen Ansätzen.
Ja, vom Reichsparteitagsgelände, jetzt müssen wir mal ein bisschen mache ich mal noch einen nächsten großen Sprung, weil jetzt müssen wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar, wenn wir mal ein bisschen drauf schauen, was sind denn unsere erfolgreichsten Podcasts, dann müssen wir ja mal ehrlich sein, dass jetzt so Themen wie Reichsparteitagsgelände, selbst der Frankenschnellweg, es sind jetzt nicht so die ganz großen Brüller, die laufen gut, stößt auf viel Interesse. Wir kriegen auch wahrscheinlich dort die meisten Kommentare und Reaktionen drauf. Aber es gibt zwei Themen, die von den Zahlen her ganz weit in einer ganz anderen Dimension liegen. Fangen wir mal mit dem zweiten Platz an. 365 Euro Ticket. Podcast mit Tito Schüller. Hat dich das überrascht, dass so ein Podcast so eine Reichweite erzielen kann?
Nee, nicht wirklich, weil Tito Schüller ein außergewöhnlich guter Erklärer ist. Der ist für die Fraktion der Linken oder in der Partei der Linken unterwegs und der kann politische Inhalte, finde ich, sehr gut transportieren. Ist kein Zufall, dass er jetzt gute Aussichten hat, ein Bundestagsmandat 2021 zu erringen. Und das Thema 365 Euro, ich glaube, das Thema ist es dann doch, das betrifft halt buchstäblich Gott und die Welt. Jeden, der ÖPNV fahren möchte, es vielleicht schon getan hat, aber auch solche, die es künftig tun wollen. Deswegen, glaube ich, lagen wir da thematisch gut, zumal man ja das Glück hat, und das war nicht absehbar, dass man mitten in einem politischen Entscheidungsprozess den Podcast-Partner da hat. Und da wurde gerade die Nacht vorher im Rathaus noch mit heißer Nadel an dem ganzen Thema gestrickt. Also es war zum richtigen Zeitpunkt der richtige Gast und das richtige Thema. Und der Dreiklang, der führt dann zum hohen Reichweite.
Ich will noch mal ganz kurz bei der politischen Konsequenz oder beim politischen Verhalten war schon ein bisschen Überraschung, dass der Oberbürgermeister Markus König von der CSU sich mit Tito Schüller einigen konnte, weil letztendlich war ja die Pistole ziemlich auf die Brust gesetzt der Stadtregierung. Und Markus König musste ja auch noch damit seine Kolleginnen und Kollegen aus dem VGN, also aus dem ganzen Verbreitungsgebiet des Verkehrsbundes, die hat er ja ganz schön vor den Kopf gestoßen.
Vor den Kopf gestoßen insofern, dass er halt, das durfte er, das Momentum des neuen Amtsinhabers, das hat er dann mal einfach genutzt, sehr geschickt, wie ich finde. Er hat Fakten geschaffen und hat gesagt, okay, wir einigen uns jetzt mal, Nürnberg macht dieses 365-Euro-Ticket mit. Da darf man mal davon ausgehen, teilweise wissen wir das auch, dass in den Rathäusern Fürth und Erlangens und in Landratsämtern die Blutdruckwerte der Amtsinhaber nach oben geschossen sind. Einige haben daraus auch kein Hehl gemacht. Letzten Endes hat aber keiner, dabei bleibe ich, habe ich damals schon gesagt, auch nur annähernd eine Chance, sich dem zu entziehen, weil wäre ja blöd, wenn es ein 365-Euro-Ticket gäbe, das an der Stadtgrenze zu Fürth dann hinfällig wäre, weil man dort mehr Geld verlangt. Das wird natürlich nicht passieren. Da hat König alle Register gezogen, hat er gut gemacht und dass er sich dem inhaltlichen Thema angeschlossen hat, ist ja nur clever. Die Variante wäre ein Bürgerscheid gewesen und da muss man jetzt kein Prophet sein. Da hätte es eine satte Mehrheit gegeben für dieses Ticket.
Und jetzt kommen wir zum The Winner is, und da bin ich natürlich total neidisch, weil an dem Tag hatte ich keine Zeit und deshalb hast du diesen Podcast alleine geführt. Also dir allein gehört die Krone, du bist der Podcast-König von Horch einmal. Aber du hast es ja auch provoziert, sage ich jetzt mal. Du hast dir den Tiergartendirektor eingeladen und da gäbe es ja viele, viele Dinge, über die man sprechen kann. Aber was suchst du dir raus? Einen hüftlahmen Löwen. Und der soll dann auch noch verfüttert werden. Ich weiß nicht, ob der hüftlahm ist.
Es ging um Subali. Naja, die Krone, wenn die denn überhaupt jemand gebührt, also sie gebührt natürlich jemand, dann Doug Enke, dem Tiergartenchef, der finde ich, ein Wissenschaftler ist, der seine Themen wunderbar transportieren kann, nämlich verständlich, eine große Gabe. Und natürlich muss man auch den König der Tiere noch krönen, eben den Löwen Subali, das Löwenmännchen am Schmausenbuck. Das war schon eine gute Mischung, für die ich jetzt ja überhaupt nichts konnte. Und ich fand das hochinteressant, wie wissenschaftlich Doug Enke erklärt hat, dass es gute Gründe gibt aus seiner Sicht, einen nicht zeugungsfähigen Löwen. Einschub, das muss erstmal bewiesen werden, wissen wir momentan nicht, aber sollte es so sein, gegebenenfalls, wenn er an keinen anderen Tiergarten vermittelbar wäre, zu töten, um den Nachwuchs, der nötig ist, um die Art zu erhalten, dann durch ein Nachfolgemännchen, das dann eben zeugungsfähig wäre, zu sichern. Also das ist eine spannende These. Er hat dazu sich mehrfach auch schon ausgelassen in wissenschaftlichen Aufsätzen. Ich habe da zufälligerweise einen mal in die Hände gekriegt und fand es tierethisch sehr spannend. Und was ist passiert nach dem Podcast? Der hat es erklärt. Viele Dinge sind passiert. Der Boulevard hat sich dieser Sache angenommen mit sehr reißerischen Stories. Ich glaube, die größte Wolte war die, dass ein Radiosender, Antenne Bayern, meine ich, war es, irgendwie ja, den Löwen retten wollte. Das sind alles Dinge, die dann wiederum den Doug Inke, soweit kenne ich ihn, ziemlich auf die Palme bringen, weil er von dieser Boulevardisierung dieses Themas überhaupt nichts hält. Aber das war eine Begleiterscheinung, die ihm, glaube ich, auch sehr, sehr bewusst war. Er wollte es einfach mal platzieren. Und das Zweite, was passiert ist, dass dieser Podcast, und das freut mich total für unser Format, für unser Medienhaus, schlicht und einfach geteilt worden ist in einer Szene, die offenbar groß genug ist. Es gab dann vom Spiegel über die Süddeutsche auch in wirklich ganz großen und seriösen Medien eben Beiträge. Und insofern Ziel erreicht, das ist ja das, was unser Tun im Grunde irgendwie begründet. Wir wollen relevante Inhalte aus der Region so schmackhaft präsentieren, dass sie auch Menschen außerhalb der Region interessieren. Und da hat man einfach Glück. Also wir müssen mehr Podcasts mit Doug Inke machen.
Unbedingt. Mit ihm drüber. Ja, der hat ja auch zu vielen anderen Dingen eine explizite Meinung. Also man kann einem wirklich nur empfehlen, sich mit dem Mann auseinanderzusetzen, ja, und zu diskutieren, wenn man die Chance hat. Wir haben ihn ja damals bei der Lokaljournalistentagung, bei der Deutschen hier, war er Gastgeber, auch da schon einen bemerkenswerten kurzen Vortrag gehalten. Flüchtlingsproblematik ja noch ganz im Schwange. Und wenn einem sowas im Kopf bleibt, was dieser Mensch da gesagt hat, dann ist es auch Ausdruck dessen, dass er wirklich nicht nur eloquent ist, sondern ein kluger Kopf, der sich über vieles auch kluge Gedanken macht. Aber andererseits natürlich auch mal mit Blick auf die Medien. Haben wir auch mal selber jetzt erfahren können, was es bedeutet, wenn ein Thema gesetzt ist, was man auch sehr, also das ja so angegangen wurde, dass man wirklich sagen kann, man will es nicht boulevardisieren, aber da hast du keine Chance, wenn sich Medien drauf setzen und sagen, und jetzt geht es einfach nur darum, da soll ein Löwe umgebracht werden und dann auch noch verfüttert werden. Also da müssen wir uns ein bisschen, ich will nicht sagen bei uns hier in den Nürnberger Nachrichten, aber ein bisschen muss man sich natürlich immer trotzdem an die eigene Nase auffassen. Und es ist auch schade, dass wir so ein Thema dann, wie schwierig das inzwischen ist, ein Thema sachlich, neutral und von der fachlichen Seite her diskutieren zu können. Also das Problem kennen wir ja auch jetzt auch in Richtung Corona oder Corona-Leugner oder Querdenker oder was auch immer noch alles noch. Also genau. Zukommen
wir nichts machen. Ich finde es ein Musterbeispiel, da kann man viel draus ableiten. Wenn ein Thema sachlich präsentiert wird, ist es garantiert der bessere Weg, als wenn man von vornherein dann die Schlagwörter, die halt nun mal drinstecken, Löwe töten, verfüttern, wenn man sich an dem Dreiklang labt, dann kommt halt nichts Seriöses raus. Und insofern finde ich es ein Lehrstück, wo wir auch immer wieder uns vor Augen halten müssen, was ist unser Auftrag, unser Job ist es natürlich, möglichst viele Menschen mit relevanten Inhalten zu erreichen, aber wie wir das tun, da gibt es schon noch große Unterschiede und da bin ich ehrlich gesagt schon stolz auf unser Medienhaus, dass wir diesen Weg, den andere beschritten haben, nicht begangen haben und das freut mich sehr.
Da sind wir ja sozusagen auch so ein bisschen fast schon in Richtung Ausblick. Bislang haben wir diesen Weg nicht beschritten. Der Medienbranche geht schlecht, dem Verlag geht es nicht unbedingt gut. Lass uns mal auf das Jahr 2021 noch einen kurzen Blick werfen und beginnen wir mal so ganz generell wirtschaftliche Lage, jetzt nicht nur von den Verlagen, sondern Corona beutelt unsere gesamte Wirtschaft. Was glaubst du, was auf uns zukommt 2021, auch in kommunalpolitischer Hinsicht, auf was müssen wir uns einstellen?
Naja, was die wirtschaftliche Lage insgesamt jetzt wirklich aufs ganze Land bezogen anbelangt, fällt es mir komplett an der Expertise, kann ich mich nur auf die konzentrieren und kaprizieren, die davon mehr Ahnung haben. Die prophezeien ja alle einen sehr ordentlichen und sehr raschen Wiederaufschwung. Also, das scheint generell sozusagen sehr pauschal nicht das Problem zu sein.
Oder es ist Pfeifen im Wald.
Ja, genau. Oder so, weiß ich nicht. Aber einzelne Branchen wird es natürlich gnadenlos erwischen. All die, die sozusagen mitten in der Transformation sind, von einem alten Geschäftsmodell zum neuen, klar. Da wird sich auch viel nachhaltig verändern. Ich nenne jetzt mal die Reisebranche. Also da gibt es auch Zweckoptimisten, die sagen, im Sommer wird geflogen, auf Teufel komm raus. Weiß ich nicht, würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Vielleicht gibt es da auch eine Veränderung. Also es wird ein spannendes Jahr 2021, das natürlich immer noch von Corona im ersten Halbjahr, glaube ich, stark betroffen ist, aber dann irgendwann auch wieder zu anderen Themen findet. Und das ist dann ehrlich gesagt auch mal gut. Also ich habe ganz persönlich so richtig die Faxen dick von dieser Pandemie und ich bin heilfroh, wenn es mal wieder andere Sachen gibt, über die man überhaupt diskutieren kann, wenn man überhaupt mit Menschen in seinem privaten Umfeld sich wieder richtig treffen kann. Das
Wir vermissen den Balkon, und zwar nicht den Balkon, den wir vor der Haustür haben, sondern in der Nähe des Bahnhofs, wo man dann doch sich ab und zu mal zu einem Bierchen getroffen hat. Genau. Und dann,
die Institution Feierabendbier, die früher irgendwie beileibe nicht jeden Tag, aber irgendwie, keine Ahnung, alle paar Wochen mal, die es einfach mal gab, da lernt man den Wert erst schätzen.
Also, absolut. Das virtuelle Bier kann es nicht ausgleichen. Also wir haben es probiert. Genau. Es ist doch nur ein sehr begrenzter Spaß, muss ich sagen. Aber du hast jetzt gerade in der Wirtschaft, da traust du dir jetzt nicht, hast du nicht die herausragende Expertise, aber du bist natürlich in anderer Hinsicht noch ein ganz großer Experte. Da müssen wir ja drüber reden, weil wir eigentlich in jedem Podcast darüber reden müssen, aus Gründen, ne? Da kann man ja vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, warum wir eigentlich immer über diesen komischen Fußballverein reden, der hier in Nürnberg beheimatet ist. Da hast du eine Expertise, und nachdem er jetzt den Tabellenletzten ruhmreich 2-1 geschlagen hat mit einer unglaublich starken fußballerischen Leistung, wo geht's hin mit dem ersten FC Nürnberg in 2021?
Einfach zu beantworten, weil wir haben ja bei uns im Medienhaus auch einen Podcast, der heißt KADEP, wo Kollegen aus der Sportredaktion sich über diesen ersten FC Nürnberg austauschen. Und in der aktuellen Folge, nach dem fulminanten Sieg gegen die Würzburger Kickers, hat dort der Kollege Kiplavi endlich, ich habe es lange nicht verstanden, jetzt weiß ich es, das Erfolgsgeheimnis des ersten FCN preisgegeben. Er sagt, immer dann, wenn er Urlaub hat, gewinnt der Verein. Wenn es für mich war, er hat es in dem Podcast dann auch schon angesprochen, dass er mit seinem Chefredakteur mal darüber reden will, dass ich ihm gestern angeboten habe, ewig und unbegrenzt Urlaub zu machen. Ich gehe davon aus, der Kollege wird von diesem Angebot Gebrauch machen, und somit steht dem Wiederaufstieg in die erste Liga nichts im Weg.
Das höre ich doch mit ganz, ganz großer Freude, und du bist auch bereit, sozusagen Opfer zu bringen, nämlich einen Mitarbeiter zu Hause zu lassen.
Der kommt dann ja wieder, wenn wir den Meistertitel errungen
haben. Ja, genau, aber dann geht es ja weiter, Europapokal, nächste Stufe. Also Aufstieg ist ja damit abgehakt. Jetzt reden wir, dann können wir dann in Richtung 2022 blicken. Dann geht es Richtung Europapokal. Also Fadi Kiplavi kann sich auf eine lange Zeit zu Hause schon mal vorbereiten.
Und da freue ich mich auch drauf, weil ich den Kollegen Fadi Kiplavi tatsächlich letztmals bei einem Fußballspiel Jahre her getroffen habe, im schönen und fernen Lissabon. Was war damals?
Stimmt.
Bei Europapokal.
Genau. Da durfte man auch nach Lissabon fliegen ohne Probleme.
Ja, genau.
Aber warum reden wir eigentlich immer über diesen Club am Ende?
Weil du damit angefangen hast und wir aus der Nummer nochmal rauskommen.
Ach so.
Der einzige Podcast-Hörer, der uns regelmäßig Rückmeldung gibt, sagt, ihr müsst über den Club reden.
Genau, weil wir jedes Mal, oder du zumindest bekommst eine Mail, wenn wir vergessen haben, darüber zu sprechen. Muss der Club auch diesen Podcast beschließen, aber wir beschließen ihn ja mit wunderbaren Aussichten.
Absolut.
Und insofern können wir eigentlich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eigentlich nur wünschen, schöne Weihnachten, auf bessere Zeiten, glaube ich. Und es wird ruhige Weihnachten, es wird ein ruhiges Silvester. Und dann hoffen wir mal, dass im Frühjahr irgendwann mal jeder wieder das tun kann, was er gerne tun möchte. Und zwar mit seinen Freunden, mit seinen Bekannten, mit wem auch immer.
Genau, ja, bleiben Sie gesund, und wir gehen auf Podcast-Tournee. Wir machen mal irgendwo dann einen Podcast mit ganz vielen Menschen.
Oh ja, so ein Massen-Podcast.
Genau.
Ja.
Unser Dank fürs Ende von Corona werden. Das kriegen wir auf die Reihe.
Da müssen wir bloß noch gucken, wo wir das Freibier herbekommen. Aber das kriegen wir auch irgendwie gebacken.
Das wird uns gelingen.
In diesem Sinne.
Wir kommen ja auch nicht.
Genau. abwarten, wenn es Freunde gibt. Aber in diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf und wir hören nächstes Jahr wieder voneinander, hoffen wir doch zumindest.
Genau. Ciao, bis dahin.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.